Ja, wir können ruhig die erste Folie schon mal gucken. So, kennt ihr alle, ne? Die olympische Fahne ist schon eine Weile her, dass wir die gesehen haben. Bei der Winterolympiade war es in Sotschi. Warum zeige ich das? Ich zeige das, weil ich gern einen kleinen Rückblick noch mal machen würde auf die 40 Tage, bevor ich dann ernsthaft in die Predigt einsteige. Ich bin nämlich immer mal wieder angesprochen worden aus den Gesprächsgruppen heraus, die Fragen hatten, teilweise auch kritische Anmerkungen, und ich möchte gerne dazu Stellung beziehen, weil ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass Fragen, gute Fragen, sind alles gute Fragen gewesen, aufgegriffen werden. Eine Frage lautete, wo werden denn die 5 Aufträge, mit denen wir uns beschäftigt haben, denn explizit genannt, so in einer Übersicht in der Bibel? Ist es denn überhaupt so, dass wir 5 Aufträge haben, oder vielleicht gibt es ja 7 Aufträge oder nur 3? Ist das nicht alles sehr, sehr vereinfachend? Und diese Woche habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und bin so auf den Gedanken gekommen, dass wir das, was wir hier gemacht haben bei den 40 Tagen, auch sehr oft machen in anderen Lebensbezügen. Wir stellen etwas einfacher dar, als es in der Wirklichkeit ist, in der komplexen Wirklichkeit. Machen wir an vielen Stellen. Natürlich steht viel mehr in der Bibel. Die Bibel ist viel spannender, viel aufregender als, sagen wir, eine Abhandlung über 5 Aufträge. Aber manchmal ist es gut, sich einen Überblick zu verschaffen. Und den verschafft man sich, indem man etwas vereinfacht oder generalisiert. Die Flagge, die olympische Flagge, ist ein gutes Beispiel dafür. Weiß jemand, was sie darstellt? Die 5 Kontinente. Wir sehen hier die ganze Welt. Blau steht für Europa, gelb für Asien, schwarz ganz einfach für Afrika, nicht für Recklinghausen, grün ist Australien und rot ist Amerika. Aber das ist ja eine starke Vereinfachung, ne? Und ist es wirklich so, dass die Welt aus 5 Teilen besteht? Das ist mal auch eine sehr stark vereinfachte Darstellung der Welt. Und hier sehen wir schon, so ganz haut das nicht hin mit 5. Also es wäre die Möglichkeit, auch die Welt in 7 Teile aufzuteilen. Hier machen die das so, ne? Da haben wir Nordamerika, da haben wir Südamerika. Die Antarktis kommt gar nicht vor in der olympischen Flagge. Gut, es hat bisher auch noch nicht so viele Teilnehmer aus der Antarktis gegeben. Aber Antarktis ist ja auch interessant. Afrika, wir sehen Australien, wir sehen Asien. Und Asien hat so eine Halbinsel im Westen. Moment mal, das ist doch kein Kontinent. Wenn man hier ganz nüchtern hinguckt, dann denkt man, nur, das ist doch eigentlich nur eine Halbinsel von Asien. Und Europa ist tatsächlich nur eine Halbinsel von Asien, geografisch gesehen. Aber kulturell gesehen doch was sehr, sehr Eigenes. Also man kann manchmal Dinge so einteilen, manchmal so. Und man könnte sicher auch auf 7 Aufträge kommen oder auch auf 3. Wenn man die ganzen biblischen Aussagen mal sammelt, wo es darum geht, um das Leben als Christ oder das Leben der Gemeinde, und die sortiert, dann kommt man sehr einfach und sehr schnell auf 5 Aufträge. Und das ist einfach der Hintergrund. Heißt aber nicht, dass man jetzt nicht mehr Bibel lesen soll, wenn man alles schon weiß, wenn man die 5 Aufträge hat, sondern die Bibel ist viel spannender. Die Bibel ist so spannend, so viel mehr spannend, wie eben ein Foto aus dem All auf die Erde spannender ist als so eine sehr stark vereinfachte Darstellung. Aber es dient des Zurechtfindens. Dafür ist es einfach sehr gut. So, sehr gute erste Frage, ganz toll. Die zweite Frage oder Anmerkung war, es wurde in einem Kreis so empfunden, dass in der letzten Zeit sehr stark es um das Tun ging. aber sehr wenig um das Sein, also um die gelebte Beziehung zu Jesus bei den 5 Aufträgen. Und da bin ich natürlich selber auch sehr angesprochen. Das hängt sicher damit zusammen, dass Thema Anbetung ganz am Anfang war und Thema Gemeinschaft auch am Anfang war. Ich sehe die Sache so. Ich habe mal versucht, das Leben als Christ wie so ein Zeppelin darzustellen. Ihr seht hier ein Zeppelin mit so einem Korb unten dran und so ein Zeppelin, der muss natürlich nach vorne. Der muss einen Weg zurücklegen und dieser Weg wird beschrieben durch die 3 Aufträge von Gott. Jüngerschaft, also Jesus immer ähnlicher werden, durch den Dienst und durch Evangelisation. Also wenn das Schiff sich weiter bewegt oder wenn der Christ sich weiter bewegt, dann erreicht er da etwas in diesen 3 Disziplinen. Ja, das ist ganz wichtig. Aber für ein Luftschiff ist es nicht nur wichtig, einen Vortrieb zu haben, ein Luftschiff muss auch einen Auftrieb haben. Wenn ein Luftschiff nur einen Vortrieb hat, dann rutscht er so am Rasen entlang und reißt sich die Haut auf und geht ganz kaputt. Es ist genauso wichtig, dass wir auch in einer gelebten Beziehung zu Gott und zwar immer leben. Permanent. Und es kann sein, dass ich vergessen habe, das auch immer wieder dazu zu sagen und zu erwähnen. Es ist mit Anbetung nicht gemeint, die Viertelstunde, die wir hier gerade erlebt haben, die auch, hoffentlich, die auch, aber eigentlich ist damit gemeint, dieses Jesus lebt in mir und er lebt immer in mir und er ist da, er ist jetzt präsent und ich mache mir das klar und ich freue mich an ihm und er freut sich über mich. Das ist unabhängig von dem, was ich leiste oder was ich schaffe. Das schafft mir in mir den Auftrieb. Er schenkt mir seinen Geist. Ich mache Raum für seinen Geist und dann geht's hoch und dann macht der Vortrieb einfach Sinn hier. Könnt ihr das nachvollziehen? Auch wenn es heute so ein bisschen mehr um Vortrieb geht, immer im Kopf behalten ist der Auftrieb, der ist immer dabei. Und als zweiten Pfeil, nicht ganz so dick wie Anbetung, die Gemeinschaft. Ich finde auch, dass die Gemeinschaft, die gelebte Beziehung zu Schwestern und zu Brüdern in der Familie Gottes auch ein Stück Auftrieb gibt. Nicht so dick wie die andere, weil wir können nicht immer unter uns sein. Das sind nur bestimmte Punkte unter der Woche, aber immer wieder und nicht zu verachten. So, aber jetzt komme ich dann nun wirklich zur Predigt. Leben mit leichtem Gepäck. Ich habe mal ein Buch gehabt, das hatte diesen Titel, hat mich unwahrscheinlich angesprochen. Ich bin jemand, dem es nicht gut geht mit viel Gepäck. Meine Frau lächelt, die weiß das ganz genau. Wir sind also ein bisschen unterschiedlich gepolt an der Stelle. Ist auch was, wo man sich einig werden muss in der Ehe. Leben mit leichtem Gepäck. Das ist ein herrliches Buch, geht gegenüber Nachfolge. Es ist, stelle ich allerdings fest, immer mehr in, mit wenig Gepäck zu leben. Während früher das noch ein Statussymbol war, ein fettes Auto zu fahren, ein großes Haus zu haben und im Haus ein großes Wohnzimmer mit so einer Schrankwand, so Recklinghausener Manhattan-Barock nannte, nee, Gelsenkirchener Manhattan-Barock nannte man das früher, und gefüllt mit Brockhaus, 63 Bände, was weiß ich, das war der Hit, ja, und heute hat man ein Brockhaus auf so einem Stick oder man geht ins Netz und bei Wikipedia findet man viel mehr Sachen als in dieser Schrankwand, die dann auch bald veraltet war. Ich habe auch gehört von jungen Leuten, die überhaupt kein Auto mehr haben wollen, die leben in der Stadt und machen Carsharing. Das ist für sie viel einfacher. Die brauchen auch nicht mehr das Auto putzen. Ja, also ist es in sich von Überflüssigen zu trennen, wenn man, und das ist natürlich, es ist wichtig, sich von Überflüssigen zu trennen, vor allem, wenn man das ganze Leben wie ein Wettlauf auffasst. Und darum geht es. Ballast im Sport ist was ganz, ganz Schlimmes. Ich habe eine ganze Zeit immer gejoggt und da kommt es darauf an, nicht so viel Klamotten anzuhaben, dass man so schwitzt, gerade bei dem Wetter draußen hier auch. Und nicht irgendwelche Schuhe anzuziehen, sondern die schicken, leichten, stabilisierten, in der Mitte stabilisierten Laufschuhe, aber nicht mehr als irgendwie nötig. Und wenn ich dann etwas ablege, ballastlos werde, dann ist es kein Verlust, dann ist das Befreiung. Das ist was ganz, ganz Tolles, ablegen zu dürfen. Im Text, der für heute vorgegeben ist, für den Palmsonntag, der Hebräerbrief ist dran, Kapitel 12, Vers 1 bis 3, da wird das Leben als Christ beschrieben. Und der Paulus, der Verfasser des Hebräerbriefes, der sagt, ja, das ist euer Leben. Das sagt er einer Gemeinde, die das vergessen hatte, dass das Leben ein Lauf ist, wo es um Tempo geht, wo es um Durchhalten geht, wo es um Ziel erreichen geht. Eine Gemeinde, die müde geworden ist, die auch so vor sich hingedödelt hat und Blümchen gepflückt hat und vergessen hat, dass es ein Ziel gibt. Ja, auch Paulus schreibt, Leben als Christ ist ein Wettkampf. Kommt an mehreren Stellen vor. Es ist ja eine ganz, ganz wichtige Aussage der Bibel. Kommen wir zum Text. Der ist auch auf den Handzetteln. Ihr könnt es auch hier vorne sehen. Nach der neuen Genfer Übersetzung steht Folgendes. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Guck, da kann man sehen, es ist ein Kampf, den wir uns nicht ausgesucht haben. Es ist nicht wie in der Schule, wo man sagt, ja, ich entscheide mich für eine Rugby-AG oder so, sondern das ist aufgetragen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Das sind ja sehr eindrückliche Worte und mir fällt ja auch so gleich das Thema des Sonntags, Palmsonntag ein, den du uns eingeführt hast, David. Und für mich ist diese Woche mal vor dem Hintergrund dieses Textes der Zielanlauf Jesu, der Zieleinlauf Jesu. Und so kann ich die ganze Karwoche nicht als unter dem Zeichen der Trauer verstehen eigentlich, sondern der Spannung. Jesus hat in dieser Woche das Ziel vor Augen gehabt, von rechts und von links kommen Buhrufe, er wurde gegeißelt. Er ist ans Kreuz geschlagen worden, er musste sich verteidigen oder die Leute haben ihn provoziert, dass er sich verteidigt, hat er ja nicht gemacht. Und er ist treu geblieben, er hat das Ziel vor Augen gehabt und ist weitergelaufen. Und kein Wunder, wo er ins Stadion einlief, also sage ich mal Tempel oder Jerusalem, da schreien die Leute Hosianna und lassen ihn hochleben. Das ist einfach der Hintergrund an diesem Palmsonntag. Ein Wettlauf. Und gleichzeitig bildet das natürlich auch unser Leben ab. Dieser Zieleinlauf Jesu. Wahrscheinlich nicht, dass wir gekreuzigt werden. Ich hoffe nicht, dass irgendeiner von uns gekreuzigt wird. Aber doch die bremsenden Einwürfe von rechts und von links und von schräg von vorne. Wenn wir daran denken, dass unser Leben ein Wettkampf ist. Was ist zu beachten? Was verändert das an unserem Leben, wenn wir denken, unser Leben ist ein Wettkampf, ist keine Blümchentour? Eine ganze Menge. Das erste, der erste Punkt ist, habe gute Vorbilder. Das ist ganz, ganz wichtig. Das fängt schon in der Jugend an, so bei den großen Fußballern, die jetzt in aller Munde sind, die Millionen von zig Millionen Ablösesummen haben, die haben mal angefangen, als kleine Jungs in ihrem Zimmerchen mit Postern von den großen Fußballern, die damals gerade so angesagt waren. Die haben Sticker gesammelt, die haben vielleicht auch ein Trikot gekauft, den ihr großes Vorbild getragen hat. Sie haben ihn nachgeeifert und natürlich nicht nur mit Stickern und mit Plakaten oder vielleicht, dass sie mal in ein Spiel gegangen sind, sondern sie haben sich selber für Fußball interessiert. Sie sind in den Verein gegangen, haben trainiert und sind nicht müde geworden. Ganz fertig sind sie abends nach Hause gekommen, eben weil sie dieses Vorbild, den Sebastian Schweinsteiger oder wen auch immer, vor Augen gehabt haben. Kleine Jungs, aus denen große Kämpfer werden. Und so sagt eben der Verfasser von dem Hebräerbrief auch, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Was sind das für Zeugen? Ich stelle mir vor, wie in einem Stadion, gefüllt an den Rängen mit Zeugen. Das sind aber nicht die lebenden Zuschauer, sondern das sind die, die im Glauben vorangegangen sind, vielleicht schon gestorben sind und ganz große Vorbilder sind im Glauben. Leute, zu denen man aufschaut. Ich kann einige nennen im Laufe meines Lebens, wo ich sage, das ist ein Vorbild für mich. Das ist ein absolutes Vorbild. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Darum macht es auch Sinn, in die Bibel zu schauen und einmal zu schauen, was sind dort für Vorbilder. Bei den Propheten, ihre Furchtlosigkeit, wie sie mit Frust umgegangen sind, wie sie immer wieder auch Kraft geschöpft haben bei Gott, auch wenn sie selber nur schwache Menschen waren. Wir brauchen ganz, ganz dringend Vorbilder. Ich möchte empfehlen, die Glaubenshelden der Bibel zu studieren. Oder auch, es gibt heute so viele interessante Begriffe, Biografien von bekannten Christen, nehmt die mal in die Hand. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Mir kommt immer mal wieder einer in die Hände und jetzt mache ich ein bisschen einen Bogen, weil mir auffällt, so ganz Vorbilder sind es oft nicht. Das sind oft Vorbilder, die ihren dunklen Fleck haben. Menschen, die vielleicht unheimlich mutig waren, die Pioniere waren, aber die in ihrer Familie total versagt haben, sind mir schon vor Augen gekommen. Sind es darum keine Vorbilder? Also ich war schon dabei, so Biografien wieder enttäuscht beiseite zu legen. Ah Mist, doch nichts. Aber bei näherer Betrachtungsweise könnte es doch so sein, dass jeder irgendwo an irgendeinem Punkt ein Vorbild ist. Vielleicht manche auch an 3, 4 verschiedenen Punkten und verschiedenen Bereichen des Lebens. Und letztlich geht es ja nicht darum, dass er überall perfekt ist, sondern dass ich etwas von ihm lernen kann. Ich kann auch von Vorbildern lernen, die so ihre dunklen Flecken haben. Sehr viel sogar durch Biografien, vielleicht auch im Film, Stunde des Siegers oder so. Also möchte ich auch mal so empfehlen als ein sehr beeindruckenden Film über einen Sportler, der vor 100 Jahren gelebt hat. Wir denken oft zu perfektionistisch. Wir denken, jemand kann nur ein Vorbild sein, wenn er überall perfekt ist. Aber solche Vorbilder gibt es nicht. Nirgendwo auf der Welt. Auch nicht in der Geschichte. Sowas hat es nie gegeben. Ein Vorbild kann einer sein, der zum Beispiel einer der Früchte des Heiligen Geistes ganz besonders verkörpert. Also wir kennen ja die Früchte des Heiligen Geistes, Galater 5, Vers 22, da stehen sie, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Also eins davon oder zwei davon. Tolles Vorbild. Beobachtet Leute. Beobachtet Leute. Oder jemand, der einer der fünf Aufträge ganz besonders abbildet in seinem Leben. Schaut euch bewusst um. Es gibt einen Haufen Vorbilder unter euch. Habt gute Vorbilder. Der zweite Punkt, der fängt so negativ an. Verzicht ist der Schlüssel zum Sieg. Aber ich habe es ja auch positiv schon ausgedrückt. Verzicht ist Befreiung, wenn es sich um Ballast handelt. Ein Umzug. Ein Umzug ist immer so eine Sache. Ja, man hat über Jahre einen Haufen Zeug angesammelt. Vielleicht und die Kinder vor allen Dingen, die sind groß geworden. Die haben irgendwelche komischen Bücher gehabt als Kleinkinder und dann haben sie Comics gehabt und großformatige Spielzeuge. Und dann kommt der Umzug und man steht davor und man fragt sich, was tun mit diesen Sachen? Also wohl dem, der den Mut hat, sich davon zu trennen. Ja. Denn das ist unmöglich. Also gerade auch im Alter, wenn man dann umzieht und dann in eine kleine Wohnung, sagen wir, vielleicht nur in ein Zimmer, in ein Heim, das ist schwierig. Aber es ist so schön auch, sich dann trennen zu können und einen Raum gewonnen zu haben. Ja, Verzicht. Jetzt komme ich zum Paulus in 1. Korinther 9, die Verse 25 und folgende. Da schreibt er eben vom Verzicht. Ja. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Beim Joggen war mir vollkommen klar, wenn ich joggen will, dann darf ich nicht vorher eine Dönerbox essen. Dann das geht gar nicht. Dann kommt alles hoch und es ist nicht wirklich lustig zu joggen mit einer Dönerbox in sich. Bezogen auf den Glaubenskampf könnte es zum Beispiel mal sein, dass es dran ist, unseren Terminkalender auszumisten. Und sich zu verabschieden von bestimmten Aktivitäten. Es könnte auch mal ganz, ganz gut sein, eine große Befreiung, sich von einem Teil des Medienkonsums zu verabschieden, zu sagen, war gut, war auch spannend und lustig, aber ich habe keine Freiräume mehr in meinem Leben. Ich habe keine Freunde, keine echten Freunde mehr, mit denen ich über den Glauben sprechen kann. Und mein Leben mit Jesus ist schon lange viel zu kurz gekommen. Dann trenn dich doch einmal von einem bestimmten Teil deines Medienkonsums. Sünden werden hier genannt in dem Text im Hebräerbrief. Ja, das wäre es ja auch mal, so einen Sündenscan zu machen. Vielleicht habe ich was übersehen. Der zweite Punkt ist Zielstrebigkeit. Die Hebräer waren vergesslich geworden. Die hatten glatt vergessen, dass sie in einem Kampf stehen. Dass sie bei einem Wettlauf sind. Und was passiert, wenn man das vergisst? Naja, alles fängt an, ein bisschen sich zu reduzieren vom Tempo her. Und Paulus schreibt dann weiter im 1. Korinther 9, 26, ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, also so einfach so durch die Gegend. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern wie einer, der dem Gegner einen Kinnhaken so verpassen will, dass der umfliegt und ausgezählt wird. Also nicht vergessen, dass wir in einem Kampf, in einem Wettlauf stehen, zielstrebig sein. Und ein letztes, Disziplin. Auch davon schreibt Paulus, Vers 27, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. Der Leib, der ist manchmal unser großer Gegner auch. Der Geist ist willig, sagt man. Und das Fleisch ist schwach. Andere reden von, die haben in sich so ein Tier, so eine seltsame Kreuzung aus Schwein und Hund. der innere Schweinehund. Den muss man loswerden. Also die innere Bremse, ach, ist ja so schön, alles so bequem, ja, überwinden und zu sagen, jawohl, ich bin auf einem Lauf und ich habe das Ziel vor Augen und ich laufe. Erlaubt dem Heiligen Geist, den Finger auf den wunden Punkt zu legen. Wo ist denn eigentlich das, was euch bremst? Ist es zu viel Ballast? Ist es, weil ihr das Ziel nicht mehr vor Augen habt? Oder ist es, weil ihr die Bequemlichkeit so sehr liebt? Erlaubt es dem Heiligen Geist, den Finger auf den wunden Punkt zu legen und sagt ihm, du darfst mich befreien davon. Es können Süchte sein und Zwänge und was hier auch anklingt im Text natürlich, die Furcht vor Menschen. Kann auch eine große Bremse sein, die Furcht vor Menschen. So, jetzt der wirklich der letzte Teil. Ein Profi schaut nach vorne. Als Jesus in die Karwoche gegangen ist, da hat er nach vorne geschaut. Da war er ausgerichtet nach vorne und nur so hat er die Kraft, diese Woche zu durchstehen. Hoffentlich schauen wir auch nach vorne, sind wir solche, die nicht nach rechts, nach links oder nach hinten gucken, sondern nach vorne. Sportler haben ein Ziel, die haben sich das Ziel irgendwo angeschrieben. Ein Läufer, eine Zeit zum Beispiel, hat sich eine Zeit irgendwo eingeschrieben im Notizbuch oder bei sich zu Hause und diese Zeit, die peilt er an. Oder eine Medaille vielleicht, die will ich gewinnen. Altstadtlauf haben wir schon gehabt. Ja. Christen haben auch ein Ziel. Sie haben nur keine Konkurrenz, sie haben aber ein Ziel. Und Jesus ist ihr Vorbild. Das Vorbild, das keine dunklen Flecken hat. Das absolute, das vollkommene Vorbild, das man sowieso nie erreichen wird. Das wissen wir. Wir sind auch eben Menschen aus Fleisch und Blut. Sein Ziel war der Thron. Er hat vor Augen gehabt, ich werde bei meinem Vater zu seiner Rechten sitzen. Und das war das, worauf er ausgerichtet wurde. Darum steht hier ja auch, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Was war mehr in seiner Aufmerksamkeit? Der Tod am Kreuz oder das, was nachher auf ihn wartete? Das, was nachher auf ihn wartete. Im Körper war Schmerz. Es waren Provokationen ohne Ende, Beleidigungen da. Aber den Sieg, den hatte er vor Augen gehabt. In Philipper 2, Vers 8 wird das so schön beschrieben. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Also lernen, Verzicht zu üben. Nicht, weil Gott es nicht gut mit uns meint. Er meint es sehr gut mit uns und er hat einen Pokal für uns bereit, aber noch nie, nicht hier auf dieser Welt. Der Geist unserer Zeit ist atheistisch. Nimm alles mit. Dagegen ist den Jüngern verheißen, Jesus verheißt es ihnen, Lukas 19 steht es am Ende, gut gemacht, mein treuer Diener. Nun gibt es die Belohnung, deswegen die Medaille hier. Gott schenkt viel, viel Gutes in diesem Leben. Wir dürfen einen Frühling genießen, der seinesgleichen sucht. Wir können uns freuen über einen Urlaub. Ich sehe jetzt einige leere Plätze hier von Leuten, die schon im Urlaub sind. Wunderbar, ich freue mich auch auf eine freie Woche nach Ostern. Aber gleichzeitig ist die Welt nicht unser Zuhause. Unser Zuhause ist im Himmel. Und das Leben auf der Welt ist ein Lauf, der es verdient wirklich, dass alle Energien und alle Ressourcen hier bereitgestellt werden. Immer in der gelebten Beziehung mit Jesus Christus, der uns trägt und uns seinen Geist gibt. Jesus Christus wartet schon auf uns. Das ist unser Ziel. Und dann, erst dann, sind die 40 Tage zu Ende. Amen.